Also zweimal, wo Paulus einen Befehl gibt, das tut. Da macht euch auf. Da bist du gemeint. Und eines dieser Befehle zum Schluss war, deshalb ergreift. Der erste Befehl war, zieht an. Das ist also mal so die Einleitung gewesen. Und der nächste Befehl lautet, greif zu. Ergreif es. Lass es nicht an dir vorbeiziehen. Nicht zuhören und denken, na ja, der Stephanus da vorne hat sie vorbereitet, aber eigentlich ist geistliche Kampfführung für mich derzeit unwichtig. Da habe ich andere Probleme, habe andere Sorgen. Da sind viel, viel ja Freude da, viel, viel. Also meine Jugend feiert so gerne. Meine Jugend macht gerne Party. Das ist doch viel was anderes, wie jetzt da mit der Waffenrüstung und so weiter rum zu agieren. Hör mal genau hin. Und hör mit dieser Bereitschaft hin, es geht mich an. Und nicht, kenne ich schon, abgehakt. Ich habe deswegen als Schwerpunkt nicht jetzt die Waffenrüstung, die wir im Epheserbrief finden, genommen. Weil wir wurden so vom Gesichtspunkt her mal auf verschiedene Waffengattungen, also verschiedene Arten der Waffen, die die Bibel uns vorstellt, da wollen wir unseren Blick drauf werfen. Und ich fand es mal ganz interessant, dass Paulus selbst, also für die, die es kennen, da gibt es den Schild des Glaubens und den Helm des Heils und solche Vorstellungen, die jetzt da kommen, wo Paulus konkret auf die Waffen der damaligen Zeit Bezug nimmt. Aber wusstet ihr, dass es durchaus auch weitere Waffenrüstungen in der Bibel gibt? Wir finden sie zum Beispiel im 1. Thessalonicher 5. Da heißt es, wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Also gewisse andere Schwerpunkte, die er mit fast den gleichen Vokabeln einleitet. Also einmal Schild des Glaubens, seine Panzerung, aber hier an dem sagt er noch viel, viel mehr als nur der Schild, ist die gesamte Panzerung vom Glauben gekennzeichnet. Also macht euch bereit, erfasst es, tu es. Warum? Die Begründung liefert der Paulus auch dabei, damit ihr am bösen Tag widerstehen könnt. Wann ist böse Zeit? Wann sind die bösen Tage? Ich weiß nicht, ob du derzeit das gerade durchmachst, ob du sagst, na wohl, ich stehe mächtig unter Druck in der Firma, in dem Zusammenhang, in dem ich lebe, in der Familie, da läuft es nicht rund, da merke ich, ich bin Angriffen ausgesetzt, da ist wirklich Dauerstress angesagt. Dann gilt die Botschaft dir konkret. Wenn du sagst, nö, Gott sei Dank habe ich gerade Frieden auf der ganzen Front, dann predige ich für dich gerade prophylaktisch. Was bedeutet, bereite dich vor. Das Fiese an diesen bösen Tagen ist nämlich, dass sie oftmals kommen, wenn man nicht damit rechnet. Gerade wenn man sagt Frieden und Freude und überhaupt, dann kommt es aber richtig dicke. Und da ist es wichtig, dass wir bereit sind, dass wir Übung haben mit diesen Waffen, dass wir trainiert haben, dass wir wissen, wie wir sie einzusetzen haben. Nicht, dass wir erst mal suchen müssen, wo sind sie denn auch überhaupt und was mache ich denn jetzt mit diesem Problem und vollkommen erst mal ausgeliefert bin, diesen Anläufen des Feindes, diesen wirklichen Herausforderungen. Prophylaktisch heißt, jetzt anfangen, jetzt trainieren. Damit du, wenn es auch überraschend kommt, damit du, wenn diese Probleme über dich hereinbrechen, A, bereit bist, B, weißt, wie du diese Waffen einzusetzen hast und C, nicht nur Widerstand leisten. Das ist schon mal richtig gut, dass man nicht die Flucht ergreift und macht, dass man fortkommt, sondern widerstehen diesen Problemen. Und der Paulus setzt noch einen drauf und sagt, und dass ihr das Feld behaltet, so übersetzt es Luther. Was meint das Feld behalten eigentlich zusätzlich? Dass ihr mit diesem Feld, ist so ein Bild gemeint, das von Gott dir und euch anvertraute Erbe, das anvertraute Land, den anvertrauten Besitz, den behaltet. Der soll nicht gestohlen werden. Der soll nicht von euch genommen werden. Da sollt ihr nicht sagen, na ja, Hauptsache Leben durch und weg mit Schaden, sondern die Bibel geht davon aus, dass wir die Möglichkeit haben, all das, was Gott mir gegeben hat, all das, was Gott mir zur Verfügung gestellt hat, mein Land, mein Erbteil, dass ich das behalte und nicht dem Feind gebe. Was meint das praktisch, mein Erbteil? Also ich sehe meine Familie als das von mir, von Gott mir zur Verfügung gestellte Erbteil. Meine Arbeit, mein Besitz. Das sind so ganz praktische, nur dass man eine Vorstellung bekommt, was Erbteil bedeutet. Und da heißt es nicht, nur ja, mein Partner will nicht, meine Kinder wollen auch nicht, sondern Gott hat dir deine Kinder anvertraut zum Erbteil. Oder meine Eltern sind blöd, auch andersrum funktioniert das ganz gut. Das ist das Land, der Bereich, in den Gott euch hineingestellt hat. Nachbarschaft, Arbeit, denkt in diesen praktischen Kategorien. Und sagt, Gott hat das nicht ohne Grund mir als Erbteil zugelost. Es ist nicht ohne Grund, dass ich genau in dieser Familie aufgewachsen bin und nicht in der anderen. Und da haltet fest an dem, was Gott euch darin geschenkt hat. Das ist so dieser Punkt, dieser Gedankengang, den der Paulus dort aufbreitet. Deswegen greift zu, deswegen hört zu. Ich möchte weitergehen mit einem weiteren Bibeltext, der uns ein bisschen in diese geistliche Kampfführung hineinnimmt, im 2. Korinther 10, die Verse 4 und 5. Denn die Waffen unseres Kampfes, Predigtthema heute, sind nicht fleischlich. Nicht fleischlich. Was sind fleischliche Waffen? Was meint er damit? Also, hast ein Problem? Fleischliche Waffe ist, für Männer, komm, geh mal einen saufen. Hat man keine mehr Problem vor Augen? Hat man andere Dinge, die wichtig sind? Komm, wir gehen Fußball spielen. Für die Frauen vielleicht. Komm, wir gehen shoppen. Oder so. Fleischliche Waffen. Nee. Nicht so reagieren auf Stress. Nicht so reagieren, sondern er macht mächtig im Dienste Gottes. Du brauchst etwas, was wir sagen wir mal, nicht nur wie ein Spielzeugmesser aussieht. Meine Kinder lieben oder haben geliebt, als sie noch kleiner waren, diese Holzschwerter. Schön und gut, aber ein Holzschwert ist eindeutig nicht mächtig genug für einen starken Feind. Mächtig, sie sind mächtig, von Gott kraftvoll, von Gott gegeben, von Gott zu, wofür? Mächtig, im Dienste Gottes Festungen zu zerstören. Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und nehmen gefangen alles Denken im Gehorsam Jesu Christi. Also wir sind ziemlich militärisch unterwegs, mit Absicht, weil es dort kein Sommerurlaub ist, weil es dort nicht ein Fantasy-Spiel ist, sondern es geht dem Paulus da konkret darum, dass wir unsere Feinde und die Angriffsflächen realisieren. Und die Hauptangriffsfläche sind tatsächlich Gedankengänge, Gedankengebäude, finden in unserem Kopf, in deinem Kopf statt. Da tobt der Kampf, laut dem Worte Gottes. Bist du dir dessen bewusst? Hast du das realisiert, dass da in deinen Gedanken der Feind Möglichkeiten findet, dich schachmatt zu setzen? Möglichkeit findet dich, und das sind dieses Gedankengang des Bildes von Festungen, Bollwerken. Man kann auch übersetzen Gefängnisse. Du kannst in deinen Gedanken selber in ein Gefängnis kommen. Dass sie dich beschränken, dass sie dich behindern, dass du dort immer wieder in diese Spirale der Ängste, der Not, der Zweifel hineinkommst und es immer ein Zweifel, eine Not nach der anderen kommt, bis du ganz haarscharf an der Depression bist. Und wo findet es statt? In deinem Denken. Und Paulus ruft dir auf, hör mal, da bist du nicht schutzlos ausgeliefert. Da gibt es Möglichkeiten, diese Spirale aufzuhalten. Da gibt es Möglichkeiten, dieses Denken zu verändern. Da gibt es Möglichkeiten, in diesen Gehorsam Christi zu kommen. Was ist damit gemeint? Das klingt vielleicht etwas komisch, aber der Gehorsam Christi, dort ist die Breite, die Höhe, die Tiefe, die Größe Gottes mit gemeint. Freiheit ist damit gemeint. Da ist Liebe, in diesen Bereich der Liebe Gottes hineinzukommen. Das ist es. Gib, dass du in den Festungen in deinem Kopf frei wirst, nicht begrenzt wirst. Was sind so Festungen? Festungen können Traditionen sein. Haben wir noch nie gemacht. Ich bin Beamter. Da wird nachgesagt, alles, was die Beamten noch nicht kennen, machen sie nicht. Stimmt nicht. Kann ich dir echt sagen. Echt 40 Jahre Arbeit. Haben wir noch nie gemacht, hat noch nie geholfen, auch bei den Beamten nicht. Aber manches Mal reagiere ich so. Kenne ich nicht, mache ich nicht, will ich nicht. Hör mal, das sind zum Teil Traditionen, Festlegungen, die dich behindern, frei zu werden. Die dich behindern, Gott zu erfahren. Solche Festungen können auch sein, falsche Lehre. Bibellehre. Also ich weiß, in meiner Jugend, meine Eltern haben ganz deutlich so gesagt, wenn du so eine Entscheidung hast, dann nimm immer den unteren Weg. Das ist christusgemäß. Den unteren Weg in ihren Vorstellungen war der Weg, der dir am wenigsten Spaß macht. Der am schlimmsten ist, der am wirklich ätzendsten ist für mich, das ist der Wille Gottes. Ich kann dir sagen, das ist eine Irrlehre. Steht so nirgendwo in der Bibel. Aber war damals die Theorie, dadurch wird man schön demütig und dem Demütigen, dem schenkt Gott gelingen. Ich frage mich immer, bei was? Bei den Sachen, die einem nicht gefallen. Von da aus seid auch in der Lehre genau. So, gab auch so die Lehre der kleinen Herde. Ich rede jetzt ganz bewusst mal in diesen frommen Kategorien, weil dort durchaus auch der Feind Dinge verdrehen will, Bibelstellen verdrehen will. Und diese kleine Herde ging davon aus, in der Endzeit, und wir leben in der Endzeit, sind es nur gar wenige. Also jede Gemeinde, die so groß ist wie ihr, ist schon irgendwie suspekt, weil sie nicht mehr die kleine Herde ist. Quatsch. Schiebt solche Lehren wirklich weg. Aber manchmal nehmen die tatsächlich Christen gefangen. Deswegen fühlen die sich nicht wohl. Als ich in der Gnadenkirche am Wiener Platz zum ersten Mal mich getraute, meine Hände zu heben, war damals richtig sensationell, sollte man nicht tun, kam von hinten, ich sehe nichts mehr, setz dich wieder hin, das macht man hier nicht. Habe ich mich hingesetzt und zum Schluss so ganz in die Tür gestellt und so, damit ich keinen störe, was man nicht alle macht. Was will ich damit ausdrücken? Hör mal, so eine Entwicklung, dass man hingeht, in die Bibel hineingeht und tatsächlich da steht, dass die Männer heilige Hände zum Gebet heben sollen, dann sage ich, lasst Freiheit in diesen Dingen. Reißt die Festungen in euren Gedanken weg, die nicht von Gott kommen, die nicht in der Bibel stehen. Geht sie massiv an. Selbst wenn der Nachbar oder derjenige, der sie euch beigebracht hat, vertrauensvoll ist. Also, Philosophien, Traditionen, Prägungen, all das können sich in deinem Kopf zu Festungen entwickeln und dir die Freiheit nehmen, dir die Kraft rauben, sich wie ein Gefängnis anfühlen. So, nächste Folie. Wie heißen deine Gegner? Das ist ziemlich wichtig, dass du dir klar machst, an welcher Front kämpfe ich gerade. Das ist nämlich wichtig, warum? Damit wir mit den richtigen Waffengattungen loslegen. Also, wenn du zum Beispiel Angriff von der See bekommst, dann wäre es gut, wenn du Boote hast und wenn du die Marine dorthin schickst, wenn du Angriff auf der Luft bekommst, dann sind die Luftstreitkräfte gefragt. Das ist das Bild. Auch damals gab es die unterschiedlichsten Waffengattungen. Deswegen identifiziere deine Gegner. Und wie gesagt, nochmal gesagt, nicht Fleisch und Blut. Der Gegner ist nicht der Lehrer, der dich mal ermahnt oder der vielleicht blöd ist und dir das Leben schwer macht. Nein, nicht Fleisch und Blut, auch nicht der Arbeitgeber oder sonst wie. Das sind nicht die Bereiche, in denen du loslegen sollst zu kämpfen. Ganz klar, nochmal festgezogen. Aber was sind sonst Feinde? Was sind sonst Dinge, die dein Leben schwer machen? Dinge, die dir wirklich berauben? Dinge, die es ausmachen, dass andere Menschen sich bei dir unwohl fühlen? Du strahlst so eine negative Aura aus. Tatsächlich, kann man machen. Also ich kenne durchaus etliche Menschen, wo ich nicht gerne mit zusammen bin. Warum? Weil sie genau ihre Gegner, die Dinge, die sie gefangen nehmen, die ihnen Probleme machen, regelrecht aus jeder Pore ausschwitzen. Ich weiß nicht, ob ihr mal so sehr traurigen, kummerbeladenen Menschen begegnet seid. Boah, sowas steckt an. Nach 3 Stunden Gespräch mit so einem Menschen kommst du selber raus und denkst, du bist beladen, aber sowas bis Oberkante. Allein nur vom Zuhören. Geschweige denn, wenn du die Sorgen selber tragen müsstest. Also mach fest, gegen was du kämpfst. Jetzt ein paar Waffengattungen. Erste Waffengattung, Lobpreis und Anbetung. Die haben wir schon eingeübt. Die Waffe des Lobpreises und Anbetung. Ja, Stephanus, wie kommst du denn darauf? Dass das eine Waffe sein soll, eine geistliche Waffe, die mächtig ist. Ich kann dir sagen, tatsächlich, es ist so. 2 Bibelstellen, Josua 6, Vers 20, wenn du nicht weißt, was da steht, da ist die Geschichte, wie Josua Jericho eingenommen hat. Wisst ihr das? Habt ihr das noch auf dem Schirm? Wie hat er Jericho eingenommen? Mit einer Atombombe, mit 2 Überschallraketen, irgendwie sowas. Töre, Trompete. Ich habe mir mit Interesse gelesen, dass die Mauer von Jericho 8 Meter dick sein sollten. Hast du mal da getrötet? Geistliche Waffe, mächtige Waffe, die eine riesen, uneinnehmbare Stadtmauer zerbröseln ließ, Festung eingerissen hat. 7-mal mit Töre rum und schon war Jericho gefallen. Schon ist ein anderer. Warum? Weil Gott sich dazu stellte. Lobpreis, erachte diese Waffe nicht als gering. Ist es deine Waffe? Übrigens, es gibt musikalische Leute. Okay, denen fällt es leicht, die haben immer die richtige Tonlage. Wenn ich mich singen höre, irritiert es mich selber. Anfangs wenigstens. Immer ungewohnt. Mach's zu deiner Waffe. Nicht nur sonntags morgens. Das ist so zum Warmwerden des Training. Reicht nicht aus, um damit wirksam kämpfen zu können. Sitzt dann da und dir fällt das richtige Lied nicht ein. Oder fängst du an zu singen. Gute Möglichkeit, dort zu trainieren, Autofahren. Mach mal alles aus, Radio aus, sonst was. Fang mal an, laut zu schmettern. Ich habe plötzlich festgestellt, ich kenne immer nur den Anfangstitel, Zeile. So, wie das Lied weitergeht, habe ich vergessen. Ganz unpraktisch, wenn du diese Waffe nehmen sollst. Wenn es dir in dem richtigen Augenblick nicht mehr einfällt. Was meint die Bibel damit? Anderes biblisches Beispiel, ich habe es euch aufgeführt, Apostelgeschichte 16, 25. Der gute Paulus und Silas sitzen im Gefängnis. Paulus und Silas sitzen nicht nur im Gefängnis, sondern die Bibel sagt, sie sind in einem Stock eingepfercht. Und das ist so ein Ding, da wurden Hände und Füße in ein Holzstück gespannt, also du konntest dich nicht mehr kratzen, du konntest dich nicht mehr bewegen und spätestens nach 10 Minuten tut dir alles weh. Das waren die damals auch nicht gewohnt und das war eine richtig quälende Angelegenheit. Leute, so eine Gedankenfestung, wenn du im Gefängnis damals bei den Römern saßt, kann sich locker aufbauen. Angst in dir hochkommen. Werde ich es überleben? Angst, halte ich durch? Werde ich hier wahnsinnig vor Schmerzen? Angst, was passiert mit meiner Familie, was passiert mit den Gemeinden? Zu Recht bauen sich dort immer mehr und mehr Ängste aus. Und die Bibel berichtet, an dieser Stelle durchbricht Paulus diese Spirale und ergreift eine Waffe, und die Waffe heißt, sie fingen an zu singen. Ich glaube, das war richtig komisch im Gefängnis, wenn du da plötzlich anfängst, Loblieder zu trällern. Wie gesagt, ich bin ziemlich überzeugt, dass es ihnen nicht leicht fiel. Dass das nicht gerade die Gelegenheit war, um Lobpreislieder zu singen. Und ich revidiere mich, es war genau die Gelegenheit. Dann ist der böse Tag. Da ist die Stelle, wo Gott dir sagt, jetzt fang an, gegen diese Spirale der Verzweiflung anzukämpfen. Und wir lesen noch mehr in diesem Text. Wenn ihr mal schaut, das ist ganz toll. Sie fingen an, nicht leise in ihrem Herzen zu singen. Das bin ich gewohnt. So in meinem Kopf, in meinem Herzen. Und wenn es dann ganz toll ist, fange ich dann an, so ganz leise. Und das ist dann alles, was aus meinem Mund rauskommt. Nein. Sie fingen so laut an zu singen, dass die Gefangenen überall es hörten, berichtet die Bibel. Also wir müssen schon richtig losgedicht haben, dass die Gefangenen um Mitternacht, wisst ihr, Mitternacht ist auch nicht so die richtige Zeit zum Singen, aber es war ihnen voll egal. Ihnen war bewusst, auf was sie fixiert sind. Und sie sind fixiert darauf gewesen, ich will diesen Kampf nicht verlieren. Und ich will das Feld behalten, mein Einflussgebiet behalten, das Gott mir gegeben hat. Und indem sie singen und indem du singst, kann etwas Besonderes passieren. Die Bibel berichtet, dass nämlich nicht nur ihre Ketten und ihre Gefangenschaft beendet wurde, sondern die des gesamten Gefängnisses, aller Mitgefangenen. Das hat so ansteckende Wirkung, Lobpreis und Anbetung. Am besten macht man das zusammen. Diese Festung, die Türen sprangen auch, die Ketten waren frei und die Mitgefangenen. Und ich glaube, in so einem Gefängnis der damaligen Zeit war Geschrei, war Seufzen, war depressive Stimmung wirklich selbstverständlich und an der Tagesordnung. Sei du derjenige, der da einen Unterschied macht. Sei du derjenige, der anfängt, wenn eine miese Stimmung im Geschäft ist. Wenn man nicht weiter weiß, ob du morgen noch deine Arbeitsstelle hast, weil gerade die Ausgangslage schlecht ist und sich so breit macht, diese miese Stimmung. Und da gibt es nicht nur im Geschäft, sondern überall unterschiedliche Herausforderungen. Sei du derjenige, der nicht nur dich, sondern der die anderen befreit. Das ist deine Berufung. Das ist dieses Beispiel, wie man es einsetzen kann. Ich will gezielt hier diese Umstände, in denen ich jetzt bin, die mir die Lebensenergie rauben, die will ich ändern. Nächste Waffe. Danken habe ich überschrieben. Danken. Ich möchte es ein bisschen erläutern mit einem Bericht, den ich gehört habe. Und dieser Bericht war folgendermaßen, da war eine Frau, die nachts nicht mehr schlafen konnte wegen bestimmten Sorgen. Sorgen und Nöte, die sie immer mehr und mehr beschäftigen. Und dann war es nicht nur nachts, sondern den ganzen Tag. Und was macht man, wenn man nicht mehr rauskommt aus den Problemen? Sie ging zu ihrem Pastor. Pastor, könntest du nicht mit mir beten? Für mich beten. Ich kann nicht mehr schlafen. Die Sorgen, die schnüren mir die Luft ab. Wisst ihr, was der Pastor macht? Deswegen ist mir die Geschichte so hängen geblieben. Der Pastor sagt, so reagiere ich meistens, klar doch, wenn du mich bittest, dann bete ich gerne mit dir. Der sagt, nö, ich bete nicht mit dir. Sie macht ihre Sorgen und ihre Not noch deutlicher und er macht noch deutlicher diese Ablehnung, ich bete nicht, auch nicht daheim, auch nicht später, weil... Und die Begründung fand ich so toll. Wenn ich mit dir beten würde und es tatsächlich eintrifft, dass alle Sorgen, alle Nöte jetzt verschwinden, ich kann dir versprechen, heute Nacht wären sie wieder da. Ich bete deswegen nicht mit dir, weil ich dich fähig machen will, dass du dein Reich, deine Gedanken, deine Nacht bewahren kannst und besiegen kannst, den Feind. Nicht ich soll deinen Feind besiegen, sondern du musst deinen Feind besiegen. Und wie komme ich jetzt auf Dankbarkeit? Er führte dieses Nein aus durch diesen Punkt, ich habe es gleich, Philipper 4, Vers 6. Da heißt es, sorget euch um nichts, sondern eure Sorgen bringt mit Flehen und Bitten vor Gott. Das hat sie getan. Und dann macht der Paulus aber weiter und Danksagung. Und dann wird der Friede Gottes bei dir sein. Er macht ziemlich deutlich, an diesem Punkt gehört Danksagung dazu. Dann wird der Friede mit dir sein. Fang's an zu danken. Um ein Beispiel von vorhin zu nehmen, dank, dass du noch eine Arbeit hast. Danke, dass selbst wenn du die Arbeit verlieren willst, du dich weißt, dass Gott dein Versorger ist. Und da möchte ich dich ermutigen, werd praktisch. Mach eine Dankesliste. Setz mal zu der Liste der Gegner, der Feinde, war ja die Frage vor, gegen welchen Feind hast du gerade zu kämpfen? Wo ist der Punkt, wo du aufgefordert bist, tätig zu werden? Setz mal an dieser Liste, was ist der Bereich in diesem Kampfesfeld, bei diesem Gegner, wo ich danken kann? Merkt ihr, diese Danken gehört in diese Waffengattung des Lobes und Preises, die ist aber so eine Loblieder singen, das ist eine richtig mächtige Waffe, aber nicht richtig speziell für dich. Konkrete Not. Da ist Danken, setzt viel, viel spezieller an. Du sollst nicht irgendwie danken, Herr, für das schöne Wetter oder sonst was, sondern was ist Gottes Sicht in diesem Problem? Was ist Gottes Absicht in dieser Not, warum sie dir begegnet? Ich bin sicher, dass Gott eine Absicht hat, wenn er es erlaubt, dass der Feind dich genau an dieser Stelle angreift. Finde diese Absicht raus und du lernst es zu danken. Du lernst es genau an dieser Stelle wirklich konkret, das Problem, die Macht zu rauben. Ich habe das bei mir ausprobiert und ich habe festgestellt, als ich meine Frau, wir hatten richtig Schwierigkeiten mit einem unserer Kinder in der Schule. Und dann haben wir gesagt, wofür danken wir. Wir danken, dass es in der Schule war, dass er überhaupt in die Schule gehen konnte. Wir haben dann angefangen zu danken, dass er tolle Freunde hatte, also nicht allein war in dieser Stelle. Wir haben dazu gedankt, dass wir die Möglichkeit hatten, Nachhilfeunterricht ihm geben zu lassen. Solche Schritte ganz bewusst, und das haben wir auch nicht nur leise gemacht. Da gibt es so ein Geheimnis, der Neurolingui. Also im Gedanken, wenn du die aussprichst laut, veränderst du was mit deinen Emotionen. Ganz interessant, lass es euch von Michael erklären, da war ich in Fortbildung, hat er genau das Zusammenhang erzählt, was das da in dir macht psychologisch. Es wirkt tatsächlich. Und wir haben immer, wenn unser Sohn frustriert nach Hause kam, haben wir mit ihm angefangen, ihn zu ermutigen, mit den Gründen, worüber er dankbar sein konnte. Anfänglich fand er das doof, nachher hat er sich regelrecht darauf gefreut. Mal die ganzen Wust in der Schule zurückzulassen, ja, und daheim war immer so eine positive Stimmung. Das meine ich damit. Ergreif die Waffe des Dankens. Nächste Folie. Macht es wie der Igel. Die Waffen alle Zeit bei euch tragen. Ich stelle jetzt Waffen vor, die braucht ihr nicht beiseite legen. Die könnt ihr mit einem Schnips, sind sie da und könnt ihr darüber verfügen. Und das ist nämlich so ein Geheimnis. Wir sehen es an der Ukraine, Waffen, die woanders sind und die nicht da sind, wenn ich sie brauche, helfen dir überhaupt nicht. Werde da kreativ, diese Dinge ständig in deinem Herzen und in deinem Leben zu tragen. Die nächste Waffe, die ich euch anbefehlen will. Wir haben sie so ein bisschen, Schild des Glaubens schon mal gehabt, ist wirklich der Glaube. Ich habe sie deswegen auserwählt, weil sie mir unter den wichtigsten erscheint, mir am meisten geholfen hat. Glaube. Beispiele ziehe ich immer gern aus der Bibel zu sehen, um das praktisch zu machen. Abraham, als Vater des Glaubens ist er ganz gut. Also Abraham lebt im Land der Verheißung, ihm geht es richtig gut, er hat dann Erfolg, sprich immer mehr und größer wird sein Wirkungsbereich. Er war einer der reichsten Fürsten der damaligen Zeit. Allerdings, was hilft ihm der ganze Reichtum, wenn er keine Kinder hat, damals keine Erben hat, und er hatte allerdings eine Verheißung von Gott. Und jetzt haben wir dieses Spannungsfeld. Abraham, so nannte er sich, hieß Vater vieler Völker. Und ich kann dir sagen, du fühlst dich als gelebter Witz, wenn die Leute dich Abraham rufen, Vater vieler Völker, und du nicht einen Sohn hast. Aber dann schon 50 wirst, schon 60 wirst, schon 70 wirst, 30 Jahre lang die Verheißung Gottes hast, da wird sich was tun, und deine Frau sich inzwischen sagt, Sache ist jetzt erledigt, wegen Zeitablaufs. Könnt ihr euch vorstellen, wie eng dann plötzlich die Gedankenwelt wird? Wie notvoll es wird, wie groß der Feind da anfängt zu schreien, gelebter Witz. Klappt doch nicht mit deinem Glauben. Und in dieser Situation berichtet die Bibel, kommt Gott hinein. Und Gott sagt, trete mal raus aus dein Zelt. Komm mal raus aus diesen Problemen, wo dich drum kreist, wo du keine Lösung für hast. Das ist wieder in die Freiheit. Lass dich nicht gefangen. Guck nicht die Zeltwand an in deine Behaglichkeit. Das ist schon wohl wahr. Aber tritt mal heraus und blick in den Himmel. Was siehst du? Und die Bibel berichtet, es sieht da Sterne. Fang an zu zählen. Deine Nachkommen werden so sein wie die Sterne. Guck mal an, die verschiedenen Gesichter, wie die haben. Die Fantasie ist an diesem Punkt gefragt. Und ich bin jetzt nicht auf Traumreise, was da irgendwelche esoterischen Zirkel machen, sondern ich bin auf der Verheißung Gottes. Wenn Gott zu dir spricht, ich will es tun, dann mal dir innen aus, dann bau deinen Glauben, nähre ihn mit den Aussagen des Wortes Gottes, nähre ihn mit den Zusprüchen des Wortes Gottes. Die Bibel berichtet, dass ihm das zum Glauben gereichte. Und dann hat er ein paar Kapitel im ersten Buch Mose, findet ihr es, ein paar Kapitel durchgehalten, und dann merkt man wieder, wie es auch wieder wach und schwach wird. Und Gott ruft ihn nochmal raus. Und jetzt mal der Blick in den Himmel, jetzt blick mal auf die Erde. Blick mal in den Sand, greif mal da rein. So, fang mal an, die Sandkörner zu zählen. Habt ihr mal Sandkörner gezählt? Hey, gib jedem dieser Sandkörner mal einen Namen. So Isaak und Jakob und, versteht ihr? Hör nicht auf, Namen zu geben. Hör nicht auf, so zahlreich wie dieser Sand ist, werden deine Nachkommen sein. Das bedeutet, Glauben aktiv einzusetzen. Nicht irgendwie, ja, ich glaube ja schon, irgendwas, irgendwie, und das hat überhaupt keine Änderung, sondern wenn ein feuriger Pfeil kommt, wenn solche Nadelstiche kommen, wenn Dinge kommen, die dich verletzen, die dich runterziehen, die dich fertig machen, dann ist der Schild des Glaubens gefragt. Ganz speziell. Hör mal, Gott, wie denkst du in dieser Situation über diese Sache? Was ist deine Strategie, deine Sicht darauf? So wird die Waffe eingesetzt. Dass wir konkret diese Not nicht nur erdulden, sondern dass wir loslegen, aktiv werden, unsere Fantasie einfach beflügeln lassen. Und dann bereit sind, wie Abraham, sich gerne Vater vieler Völker nennen zu lassen. Das jedes Mal als Triumph und als Bestätigung, Gott wird mich nicht im Stich lassen. Und wenn du es als Witz erachtest, bei mir ist es Glaube. Wisst ihr, wir können solche Dinge, die der Feind gegen uns verwenden will, auch für uns verwenden. Und wenn es je dunkler die Nacht wird, desto heller wird mein Glaubenslicht scheinen. Desto größer ist das Wunder. Er kennt die Geschichte vielleicht von Paulus, als er gefangen in dem Boot vor Malta war. Und alles drohte unterzugehen. Die ganze Mannschaft fertig war. Und Paulus im Bauch des Schiffes ihm nicht Gott übel wurde, sondern er Gott fragte, was ist denn deine Sicht? Und er hochgehen konnte und sagen konnte, jetzt fangt erst mal zu essen an. Vor lauter Kämpfen haben die das Essen vergessen. Richtig praktisch. So, und dann sage ich euch, von Gott, kein einziger wird hier sterben. Das Schiff ist kaputt, aber kein einziger. Merkt ihr, anders sein. Meine Zeit ist um. Ich will euch nur eine Waffe noch nennen. Die nächste Waffe, Freude. So toll, die Freude am Herrn ist deine Stärke. Freude. Fang an, dich zu freuen. Fang an zu feiern. Ich war so froh über eure Feier letzte Woche. Ich hätte euch gewünscht, wisst ihr, wie die Feiern in der Bibel oftmals abfinden? Im Buch Mose gibt es ein ganzes Kapitel, wie Feiern geht. Und da war es meistens eine Woche lang, wo sie mal loslegen konnten. Also nicht einen Tag, sondern echt eine Woche sich Zeit dafür nahm. Leute, fangt an zu feiern unvorbereitet. Freude am Herrn, euch nicht vom Kummer erdrücken lassen. Feiern. Und Gott sagt, das sind meine Feste. Also feiert Gott in diesen Dingen. Nächste Folie, können wir zweimal überschreiten, nochmal weiter, wegen der Zeit. Da ist nochmal Freude, Habakuk, für die, die es gerne nachlesen wollen, 13, 17 bis 19. Einfach weitermachen. Ganz zum Schluss. Also, es gibt zwei mögliche Möglichkeiten, wenn du dir bewusst wirst, Kampf tobt. Es gibt zwei Möglichkeiten zu reagieren. Die erste Möglichkeit ist Resignation. Der Feind ist zu groß. Die Festung ist zu groß. Die Tradition, das, was mich gefangen nimmt, ist stärker als ich bin. Leute, lass das nicht zu, dann hast du schon verloren. Das Zweite ist, wo ich dich ermutigen wollte heute Morgen, ist, fang an zu kämpfen. Leg los. Greif das Schild, jetzt greif zu. Und dann ein Schlusswort von Spurgeon. Machst du noch weiter? Das ist die Möglichkeit, zurück oder vor. Und noch das nächste Folie. Fazit. Spurgeon hat mal gesagt, zu all diesen Bereichen, ich versuch's, ist schon halb geschafft. Ich finde das so tröstlich. Wenn es mal richtig eng wird, ich versuch's, ich mach mich auf, ich lasse mich nicht kleinkriegen, ist schon die halbe Miete. Weil die Waffen, die Gott für dich hat, die sind richtig mächtig. Die werden den Feind in die Knie zwingen. Wir haben zu Beginn ein Lobpreislied gesungen, dass unser Lobpreis sei dir ein Wohlgeruch. Mit dem Gedanken möchte ich schließen. Ich habe immer Wohlgeruch verbunden mit katholischer Kirche, Weihrauch irgendwie und dann das Bild Weihrauch schwenken in der katholischen Kirche ist nicht das, was in der Bibel steht. Was bedeutet das Wohlgeruch? Wohlgeruch ist tatsächlich im alten Rom das gewesen, da war, wenn irgendein Kampf tobte, da gab es noch kein Handy und da gab es kein WhatsApp oder Telegram oder sonst was, sondern da wurde, wenn die Nachricht des Sieges kam, also unsere Armee hat gewonnen, dann wurde dort im Zentrum von Rom an mehreren Stellen ein Feuer mit besonderen Geruchsstoffen, aromatisierten Hölzern, angebrannt, damit jeder in dem noch so geringsten Winkel den Geruch des Sieges in der Nase hat. Wohlgeruch. Du hast die Verheißung des Sieges von Gott. Fang an, diesen Wohlgeruch aufzunehmen. Amen.